Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Und ich lege auch gleich los. Wie gesagt, es soll erstmal eine sehr basale Einführung in einige Motive der kritischen Theorie der Frankfurter Schule sein. Und ich werde versuchen, in zwei Teilen in dem Vortrag euch das vorzustellen. Zunächst einmal werde ich die frühe Programmatik, sozusagen den Entstehungskontext der sogenannten Frankfurter Schule in den Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts kurz darstellen und einige zentrale Motive dieser frühen kritischen Theorie vorstellen und auch erstmal erläutern, wer ist das überhaupt, in welchem institutionellen Kontext steht das. Und im zweiten Teil wird es dann um die Entwicklungslinien nach 1945 gehen, die einerseits gekennzeichnet sind durch ein Auseinanderdriften, ein räumliches und persönliches Auseinanderdriften der einzelnen Theoretiker und andererseits auch durch inhaltliche Modifikationen dieses Begriffs einer kritischen Theorie der Gesellschaft. Also zwei Teile. Man kann sagen bis 45, ab 45 so ungefähr. Gut, was ist überhaupt kritische Theorie? Natürlich sagen alle irgendwie, dass sie kritische Theorie betreiben, wenn sie Theorie betreiben. Deswegen wird diese kritische Theorie oft auch mit großem K geschrieben, um eine spezifische Schule zu kennzeichnen. Und diese kritische Theorie im engeren Sinne wird dann oft auch die sogenannte Frankfurter Schule genannt. Die wird Frankfurter Schule genannt, weil 1923 in Frankfurt am Main ein Institut gegründet wird, das Institut für Sozialforschung. Das ist eine Gründung, die mit Geldern des Millionärssohns Felix Weil stattfindet. Und Felix Weil gründet dieses Institut an der Universität in Frankfurt 1923 mit dem Ziel, sie einer siegreichen sozialistischen Revolution übergeben zu können, diese Institution. Da seht ihr schon, das Ganze hat einen durchaus politischen Hintergrund. Und man muss sich klar machen, dass die deutsche Universitätslandschaft in den 20er Jahren ohnehin, sagen wir mal, vom Kaiserreich bis in die Weimarer Republik hinein nicht gerade links geprägt war. Diese, sagen wir mal, eine linke Prägung einer Universitätslandschaft findet man in Deutschland erst ab Mitte der 60er Jahre, Ende der 60er Jahre, 70er Jahre. Und insofern eine wissenschaftliche Beschäftigung mit gesellschaftskritischen Fragen nur sehr marginal bis gar nicht möglich war an deutschen Universitäten. Deswegen ist sozusagen diese Institutsgründung so etwas wie ein Einfluss von außen auf die Universitätslandschaft, und dieses Institut ist dann auch erstmal mehr oder weniger autonom. Also es wird sozusagen autonom finanziert aus Quellen dieses Millionärssohns. Die frühe Praxis dieses Instituts von 1923 bis 1931 ist nicht so spektakulär. Unter dem damaligen Direktor Karl Grünberg gibt es an diesem Institut Forschung zur Geschichte der Arbeiterbewegung, die sich so in der traditionellen sozialdemokratischen und sozialistischen Bewegung aufhalten. Es gibt Zusammenarbeiten mit dem Marx-Engels-Lenin-Institut in Moskau an der Marx-Engels-Gesamtausgabe, an der ersten, die dann später durch die Ermordung aller Herausgeber im Osten durch Stalin eingestellt werden musste. Und so weiter. Also es ist eher, sagen wir mal, ein Projekt, das wenig politisch fokussiert ist und sich mit der Geschichte der Arbeiterbewegung befasst. Das ändert sich 1931, indem ein bis dahin völlig unbekannter Philosoph, nämlich Max Horkheimer, Direktor des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt wird. Und da beginnt dann eine neue Programmatik, eine sehr klar fokussierte Programmatik, auf die ich gleich noch eingehen werde. Zum inneren Kreis dieser sogenannten Frankfurter Schule gehören in den 30er Jahren Theoretiker wie eben Horkheimer als Direktor, Erich Fromm, auf den ich auch noch zu sprechen kommen werde, Herbert Marcuse oder Leo Löwenthal. Es gibt auch einen Ökonomen, nämlich Friedrich Pollock. Theodor Adorno zum Beispiel, der spielt Anfang der 30er Jahre noch so gut wie gar keine Rolle, eher eine marginale Rolle. Der wird dann erst in den 40er Jahren eine bedeutendere Rolle einnehmen. Es gibt auch noch einen erweiterten Kreis dieser sogenannten Frankfurter Schule. Da sind also sozusagen dieses Institut finanziert dann auch Forschung für Leute, die nicht ständig damit arbeiten. Walter Benjamin ist da durchaus zu nennen oder Franz Neumann oder Otto Kirchheimer. Also es ist ein relativ großes Spektrum, aber sozusagen der harte Kern besteht so aus 5, 6 Theoretikern. Gut, also die Frage ist jetzt, was ist sozusagen der theoretische Einsatz dieses Programms seit 1931? Und man muss zunächst einmal die politische und gesellschaftliche Lage sich klar machen, in dem dieses Institut seine theoretischen Arbeiten und auch seine empirischen Arbeiten praktiziert. Dieser gesellschaftliche und politische Hintergrund besteht in einer allgemeinen Krise der sozialistischen Arbeiterbewegung. Vor allen Dingen natürlich erstmal der Erste Weltkrieg, der keineswegs dazu geführt hat, wie sich die Zweite Internationale gedacht hat, dass Arbeiter nicht aufeinander schießen, sondern sozusagen internationalistisch agieren. Das hat ganz offensichtlich nicht geklappt. Der Erste Weltkrieg ist eine große Krisenentwicklung innerhalb der sozialistischen Internationale. Fast alle sozialistischen Parteien schwenken auf eine Politik der sogenannten Vaterlandsverteidigung und der nationalen Einheit ein. Und es gibt dieses Versprechen des Internationalismus wird nicht eingelöst und vor allen Dingen das Versprechen der sozialistischen Revolution wird nicht eingelöst. Es gibt nach 1918 oder mit 1917, 1918 einige Revolutionen und Revolutionsversuche. Natürlich die bekannteste in Russland 1917, aber auch in Deutschland 1918, in Österreich-Ungarn oder in Italien 1920, vor allen Dingen in Norditalien, wo es große Fabrikbesetzungen gab. Also das ist so eine revolutionäre Welle, die es da gibt, aber mit Ausnahme der Revolution in dem unterentwickeltsten Land, das sozusagen gar nicht die Bedingungen hatte, nach der Marx'schen Theorie überhaupt einen Sozialismus hervorzubringen, nämlich Russland, sind die Revolutionen in den entwickelten kapitalistischen Ländern, die ein entwickeltes Proletariat haben, hochindustrialisiert sind, alle zum Scheitern verurteilt. Also das Scheitern des sozialistischen, also wenigstens vorübergehende Scheitern des sozialistischen Emanzipationsgedankens und das Scheitern des internationalistischen Gedankens sind hier zentral zu nennen. Nicht genug, sondern es gibt auch noch eine allgemeine Tendenz in Europa zur Entwicklung autoritärer und dann auch faschistischer Regime. Natürlich ist zu nennen Italien mit 1922, 23, wo ein faschistisches Regime an die Macht kommt und natürlich Deutschland 1933, also 2 Jahre nachdem Horkheimer seinen programmatischen Vortrag hält in Frankfurt, aber auch die Entwicklung in Spanien und in vielen anderen Ländern, die zumindest autoritäre, wenn nicht sogar faschistische Züge hat. Das heißt, die ganzen Ideen, eine enorm starke sozialistische Bewegung hatte in Europa, die scheitern alle vor den Augen dieser Theoretiker. Und nun sind sämtliche dieser Theoretiker der Frankfurter Schule einem sozialistischen Kontext zuzuordnen. Das sind sozialistische Linke, die in einem weitesten Sinne in einer marxistischen Tradition stehen. Darauf gehe ich gleich noch mal kurz ein. Und die sehen sozusagen alle Versprechen und alle Programmatiken dieser Bewegung scheitern. Genau das ist jetzt der Einsatzpunkt der zentralen Fragestellung des Frankfurter Instituts. Das Frankfurter Institut stellt sich nämlich die Frage, wie kann das passieren oder konnte das passieren oder passiert vor unseren Augen, dass das Proletariat statt die internationalistische emanzipatorische Revolution zu machen, eine vernünftige Gesellschaft einzurichten, wie Sie immer sagen, es ihm zumindest nicht gelingt oder sogar das Proletariat in großen Teilen zu autoritären und gegenrevolutionären und faschistischen Bewegungen überläuft. Wie kann das passieren? Also im Grunde genommen eine Entwicklung, wenn man jetzt sagt, heutzutage gibt es auch eine sehr große autoritäre Entwicklung weltweit. Da gibt es gewisse Gemeinsamkeiten, nur dass heutzutage sowas wie eine sozialistische Arbeiterbewegung natürlich inexistent ist. Gut, also die ganze theoretischen Fragestellungen, auf die ich jetzt gleich eingehen werde, sind nicht irgendwelche akademischen, abstrakten Fragen, die sozusagen, weil man sich mal für die Gesellschaft interessiert hat oder weil man irgendwelche Drittmittelanträge geschrieben hätte, hervorgebracht worden, sondern weil man ein politisches Problem hatte, ein essentielles und existenzielles Problem hatte, sich zu erklären, wie diese autoritären und faschistischen Tendenzen überhaupt sich durchsetzen konnten. Das ist sozusagen der Hintergrund und der Hintergrund einer Programmatik, die im Nachhinein das Programm einer sogenannten interdisziplinären Sozialforschung genannt wurde. Das ist genau das Programm, das Horkheimer 1931 in seiner Direktoratsantrittsrede formuliert. Es soll darum gehen, eine Theorie der Gesellschaft als Ganzer zu formulieren, die verschiedene Disziplinen vereinigt. Denn, das ist die Idee, nur wenn verschiedene theoretische Disziplinen vereinigt werden, könne man erklären, wie diese Entwicklungen, die vor den Augen der Leute stattfinden, überhaupt stattfinden können. Es gibt hier drei Tendenzen erstmal in dieser theoretischen Programmatik der kritischen Theorie. Ich sagte ja, die kommen alle in einem sehr weiten Sinne aus der sozialistischen oder marxistischen Ecke. Die erste Tendenz, die man verzeichnen kann, ist eine Reinterpretation dieser marxistischen Tradition. Also die nehmen nicht einfach das auf, was in den sozialdemokratischen und erst recht nicht, was in den kommunistischen Parteien ihrer Zeit zu finden ist an Marx-Interpretation, sondern die formulieren eine eigene undogmatische oder unorthodoxe Interpretation der Theorie von Marx. Diese Art von Interpretation hat man später dann den sogenannten westlichen Marxismus genannt, der sich sozusagen vom partei- und staatsoffiziellen östlichen Marxismus unterschied. Da gehe ich gleich drauf ein. Die zweite Tendenz ist die Idee einer Aktualisierung der Marx'schen Theorie. Also die Idee, Marx hat ja im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts sein Kapital geschrieben und man müsse sozusagen die neuen gesellschaftlichen Tendenzen nun in einer aktuellen Theorie sozusagen formulieren, also eine Aktualisierung der Marx'schen Gesellschaftstheorie. Und die dritte Tendenz ist die einer Erweiterung der marxistischen Tradition, denn, und das ist der zentrale Einsatz der kritischen Theorie meines Erachtens, es reicht nicht aus, so die Idee, die ökonomischen Tendenzen und ökonomischen Entwicklungsgesetze des Kapitalismus zu analysieren und die ökonomischen Interessen, die die Menschen unter diesen Bedingungen entwickeln müssen und verfolgen müssen, zu analysieren, so wie Marx das gemacht hat, sondern man bedarf einer sozialpsychologischen Erklärung, warum die Menschen emotional an dem Kapitalismus und vielleicht sogar an noch schlimmeren oder an bestimmten autoritären Formen des Kapitalismus hängen. Das heißt, zu einer ökonomischen Analyse im weitesten Sinne soll nun, die auf Interessen geht und auf ökonomische Strukturen, soll nun eine psychologische Analyse hinzutreten, die auf emotionale Strukturen, auf Triebstrukturen und subjektive Einstellungen der Individuen geht. Also wie verarbeiten die Subjekte die Zumutungen des Kapitalismus und was wird sozusagen dann in ihrem Handeln daraus? Bei dieser Erweiterung geht es nicht nur um eine sozialpsychologische Erweiterung, es geht dann auch um eine kulturtheoretische Erweiterung. Das heißt, es sollen nicht nur sozialpsychologische Analysen gemacht werden, sondern es soll auch alles, was sozusagen Kultur genannt werden kann, analysiert werden. Es soll Literaturwissenschaft gemacht werden, es soll sozusagen die ganze Idee der modernen Massenkultur, später Kulturindustrie genannt, analysiert werden. Denn so die Idee, sowohl die psychologische Verarbeitung der Zumutungen des Kapitalismus als auch der Einfluss der bürgerlichen Kultur oder der spätbürgerlichen Kultur, wie Sie es nennen, auf die Menschen, führt dazu, dass sie von der Idee einer rationalen Einstellung und einer rationalen Veränderung der Gesellschaft ablassen und sich in dieser Gesellschaft einrichten oder noch schlimmer, bestimmte Formen faschistischer und autoritärer Positionen übernehmen. Denn diese faschistische und autoritäre Entwicklung, das ist die Idee der kritischen Theorie, ist nicht einfach bloß was der Normalzustand des Kapitalismus, sondern das ist sozusagen ein Potenzial, das im Kapitalismus angelegt ist, aber in vielerlei Hinsicht hinter die Errungenschaften der bürgerlichen Revolution und des bürgerlichen Rechtsstaats zurückfällt. Gut, also Reinterpretation, Aktualisierung und Erweiterung der Marx'schen Theorie. Ich werde jetzt in verschiedene Motive dieser frühen kritischen Theorie nur stichwortartig anreißen, damit ihr so einen kurzen Überblick gewinnt, wie vielfältig und wie inhaltlich ausgerichtet diese Positionen sind. Zunächst einmal zu dieser Reinterpretation der Marx'schen Theorie, nur ganz kurz, die bis Anfang des 20. Jahrhunderts herrscht in den parteioffiziellen sozialdemokratischen Parteien und dann im sogenannten Marxismus-Leninismus eine Deutung der Marx'schen Theorie vor, die das Werk von Karl Marx als so eine Art Geschichtsdeterminismus, als so eine Art Fortschritts- oder Geschichtsphilosophie deutet, die die Gesetze der Geschichte erkannt habe und die Mechanismen sozusagen des Fortschritts von der Sklavenhaltergesellschaft über den Feudalismus zum Kapitalismus, zum Sozialismus. Hier gibt es extrem deterministische Positionen, die davon ausgehen, dass sozusagen die sozialistische Revolution so eine Art ökonomisch verbürgtes Naturgesetz ist. Das wird sehr unterschiedlich artikuliert. Aber die grundlegende Idee ist, das ist natürlich zugespitzt, dass es so eine Art Automatismus der Befreiung gibt. Also die Menschen werden schon durch die materielle Not und durch die materiellen Bedingungen vernünftig gemacht und zur internationalistischen, humanistischen Revolution und zu einer vernünftigen Einrichtung der Gesellschaft getrieben, die Proletarier und Proletarierinnen. Diese Idee resultiert aus einer total selektiven Wahrnehmung des Werkes von Karl Marx in den sozialdemokratischen und den kommunistischen Parteien. Und diese Interpretation lässt große Teile der Marx'schen Analyse des Kapitalismus aus. Und genau auf diese bisher ausgelassenen oder ignorierten oder sagen wir mal höchstens von einzelnen Theoretikern verfolgten Positionen von Marx versucht nun die kritische Theorie sich zu beziehen in einer Reinterpretation dessen, was man Marxismus nennen kann. Der erste Punkt ist der zu sagen, ist die Idee eines Automatismus, die man bei Marx durchaus findet, ist keineswegs etwas, was zur Befreiung führt, sondern die Idee des Automatismus, automatischer, verselbstständigter Mechanismen gesellschaftlicher Entwicklung, sind genau das Verhängnis, wie Horkheimer sich ausdrückt. Das heißt, wenn Marx von naturwüchsigen Entwicklungen spricht oder von Naturgesetzen gesellschaftlicher Entwicklung, dann so die Idee meint er das in einem kritischen Sinne. Nämlich im Sinne, dass die Menschen zwar die erste Natur beherrschen, also die Umwelt, die natürliche Umwelt durch moderne Technologie, dass sie aber durch die kapitalistische Konkurrenzgesellschaft einem neuen Mechanismus unterworfen werden, der quasi natürlich wirkt und von niemandem beherrscht wird und alle Menschen seinen Imperativen und Zwängen unterordnet. Also sozusagen zwar Beherrschung der ersten Natur, aber man erkauft sich die Art und Weise der Beherrschung der ersten Natur, nämlich in der kapitalistischen Form, dadurch, dass man der Logik des Kapitals unterworfen ist und Krisenphänomene, bestimmte ökonomische Zwänge und so weiter bedienen muss. Man muss, um seine subjektiven Zwecke zu verfolgen, den objektiven Zweck der Kapitalanhäufung bedienen, sowohl als Arbeiterin und Arbeiter als auch als Kapitalistin und Kapitalist. Das heißt, die kritische Theorie auch geht von dieser primitiven Idee, es gibt sozusagen das gute Proletariat und die böse Bourgeoisie und es gibt so eine Art Automatismus, der die Arbeiterklasse zur Revolution treibt, weg und sagt, nein, wenn von Automatismus die Rede ist, dann ist das kritisch gemeint und jeder Automatismus, dem wir unterworfen sind, der ist ein Verhängnis und das bedeutet, dass wir eben nicht bewusst und rational unsere materielle Reproduktion gestalten. Also statt Automatismus der Befreiung, könnte man sagen, Befreiung vom Automatismus ist das Ziel der kritischen Theorie. Hier beziehen Sie sich sehr stark auf einen marxistischen Theoretiker, Georg Lukács, der 1923 ein Buch geschrieben hat, Geschichte und Klassenbewusstsein, aus dem sehr viele Motive dieser frühen kritischen Theorie, man könnte fast sagen, fast alle Motive dieser frühen kritischen Theorie bezüglich Marx stammen. Ein damit verbunden mit dieser Reinterpretation, also Kritik dieses Geschichtsdeterminismus und Betonung, dass die Revolution ein Akt selbstbewusster Subjekte ist und deswegen aber auch scheitern kann. Das klingt total banal heute, aber zu dieser Zeit war das sozusagen eine Einsicht, die beunruhigend wirkte für die Arbeiterbewegung, weil man dachte, man sei mit den Gesetzen der Geschichte und selbst wenn man Niederlagen erleidet, in the long run wird man doch siegen, ne? Weil man ist sozusagen mit der geschichtlichen Tendenz. Damit verbunden ist eine zweite Neujustierung oder Neufokussierung des Blickes auf Marx, nämlich die Betonung der ideologiekritischen Gehalte des Werkes von Marx. Denn Marx hat ja nicht nur versucht zu analysieren, wie funktioniert der Kapitalismus, sondern er hat zugleich immer versucht zu analysieren, ja, wieso kommen denn kluge Leute auf die Idee, der Kapitalismus sei alternativlos, vielleicht sogar natürlich, tief ins Wesen des Menschen eingelagert. Diese Ideologiekritik von Marx, also die Idee, dass man kritisieren muss oder dass man erstmal analysieren muss, wie entsteht der Gedanke der Alternativlosigkeit des Kapitalismus aus den alltäglichen kapitalistischen Praxisformen, diese Ideologiekritik betont die kritische Theorie mit Georg Lukács auch wieder sehr stark. Der Punkt ist allerdings, das muss man hier sagen, das bleibt sehr allgemein und ohnehin hat die kritische Theorie eigentlich bis zum Ende ihrer, also bis in die 60er und zum Teil noch 70er Jahre, sich nie wirklich ausführlich mit dem Werk von Karl Marx auseinandergesetzt. Das sind sehr stark durch diese Brille und durch diesen Filter von Georg Lukács gefilterte, auch wiederum selektive Interpretationen. Aber immerhin gibt es sozusagen diesen Fortschritt, die Kritik des Geschichtsdeterminismus und die Ideologiekritik wahrzunehmen. Erstaunlicherweise spielt die Ideologiekritik dann als Kritik des sogenannten Fetischcharakters der Ware, des Geldes, des Kapitals immer nur sehr, sehr punktuell eine Rolle in der kritischen Theorie, obwohl man das immer sehr stark betont. Hier ist der Begriff der Totalität entscheidend, das heißt, der Kapitalismus ist ein Ganzes von zusammenhängenden sozialen Verhältnissen, ein System, in dem die einzelnen Momente nur erkannt werden können, wenn sie in den Kontext des Gesamtsystems gestellt werden. Ich kann nur erkennen, warum ein Stück Gold austauschbar ist, wenn ich es in das Gesamtsystem der kapitalistischen Strukturen stelle. Ich kann nur erkennen, dass eine Maschine nicht an sich Kapital ist, wenn ich es in die gesamten Praxis- und Systemformen des Kapitalismus stelle. Das nennen die dann auch die Verdinglichungskritik, das heißt die Kritik der Verdinglichung sozialer Verhältnisse. Also es erscheint so, als ob die Verhältnisse zwischen Menschen natürliche Eigenschaften von Sachen wären. So die Kritik schon von Marx. Und das soll sozusagen, wie man heute sagen würde, dekonstruiert werden, dechiffriert werden, und es soll gezeigt werden, dass der Kapitalismus keineswegs natürlich oder alternativlos ist, sondern Produkt sozialer Praktiken unter bestimmten historischen Bedingungen. Also eine praxisphilosophische Reinterpretation von Marx, die allerdings dennoch an einer recht oberflächlichen Marx-Rezeption durchaus leidet. Da komme ich später auch nochmal drauf zurück. In dieser Der zweite Teil, die Aktualisierung des Marxischen Werkes, hängt eng mit einer bestimmten Deutung der Texte von Marx zusammen, nämlich die Idee, dass das Kapital tendenziell eine empirische Analyse des sogenannten Konkurrenzkapitalismus des 19. Jahrhunderts sei. Das ist die Idee der kritischen Theorie und damit ist sie vollständig konform mit den marxistischen Orthodoxien ihrer Zeit. Ich halte das für einen grundlegenden Fehler. Die marxische Analyse ist nicht eine Analyse des sogenannten Konkurrenzkapitalismus des 19. Jahrhunderts, sondern eine grundlegende Strukturanalyse dessen, was Kapitalismus überhaupt zu Kapitalismus macht, egal ob im 19. Jahrhundert oder im 20. Allerdings, die kritische Theorie versucht hier die Aktualisierung mit dem Begriff des Monopolkapitalismus, das heißt die Idee, dass der Konkurrenzkapitalismus tendenziell durch einen sogenannten Monopolkapitalismus abgelöst wird, größere Staatsintervention, die einzelnen kleineren Kapitalisten werden zu großen Trusts und Monopolen, also diese Tendenz. Darauf gehe ich nochmal im zweiten Teil ein. Manchmal wird dieser Begriff auch, wird diese Tendenz auch mit dem Begriff Spätkapitalismus bezeichnet. Die Erweiterung der Marx'schen Theorie hat nun verschiedene Elemente. Ich will hier nur drei Ideen nennen. Erstens die Analyse des Verhältnisses von Liberalismus und Faschismus, denn die kritische Theorie versucht Anfang der 30er Jahre schon eine Analyse der faschistischen Ideologien und Tendenzen, die vor ihren Augen stattfinden. Dann zweitens die Theorie des autoritären Charakters und die analytische Sozialpsychologie. Da wird es ja dann auch noch in den nächsten Tagen drum gehen, deswegen werde ich das kurz halten. Und drittens die Betrachtung der bürgerlichen Kultur. Zunächst zu der Faschismusanalyse. Das ist in einigen wenigen Texten zu finden, zum Beispiel in dem immer noch, wie ich finde, wegweisenden Text von Herbert Marcuse aus dem Jahr 1934, der Kampf gegen den Liberalismus in der totalitären Staatsauffassung. In diesem Text versucht er, so eine Art Landkarte der faschistischen Ideologien seiner Zeit oder der wesentlichen Vertreter seiner Zeit zu malen. Und er versucht zugleich zu beantworten, in welchem Verhältnis steht denn sozusagen diese faschistische Ideologie zum Kapitalismus insgesamt. Und hier würde ich die Grundthese einfach erstmal formulieren. Die These von Marcuse ist zunächst einmal die, dass der Faschismus aus dem Kapitalismus hervorgeht, aus der liberalen bürgerlichen Gesellschaft hervorgeht, aber natürlich nicht identisch mit ihr ist. Ja? Also die Potenziale für Faschismus sind in der liberalen bürgerlichen Gesellschaft vorhanden, aber der Faschismus ist eine Bewegung, der sozusagen hinter bestimmte Errungenschaften der liberalen bürgerlichen Gesellschaft zurückfällt, das einerseits, aber auch bestimmte Motive des bürgerlichen Liberalismus aufnimmt und fortführt. Das ist die zweite These. Die erste These, nur ganz abstrakt, ja, natürlich ist, wie Marcuse beschreibt, der Autoritarismus und Faschismus ein Antihedonismus, ein Anti-Individualismus. Hier sind die völkischen Kollektive im Zentrum. Hier geht es nicht um das Glück des Individuums, das ist für die kritische Theorie ein wichtiger Begriff, das Glück des Individuums. Und der Faschismus steht und der Autoritarismus steht immer im Gegensatz dazu. Asketismus oder, wie es Ernst Jünger genannt hat, heroischer Realismus oder heroischer Pauperismus sogar. Also die Armut, die Askese, die Unterordnung und das Kollektiv, das Leiden des Einzelnen fürs Ganze, das steht im Zentrum dieses faschistischen Denkens. Das ist sozusagen diese Tendenz, die zurückfällt hinter die Emanzipationsversprechen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, die im klassischen Liberalismus, so Horkheimer und Marcuse und andere, eben das Glück des Individuums verspricht. Das allgemeine Wohl, aber auch das Glück des Individuums und die Freiheit des Individuums. Es gibt aber nicht nur den Rückfall, sondern es gibt auch eine Kontinuität von Motiven, nämlich Marcuse sagt, es sei doch ganz erstaunlich, wenn man sich mal anguckt, wie faschistische Autoren über den Feind reden. Wer ist eigentlich der Feind? Und die sagen dann, der Feind ist der Liberalismus. Und unter Liberalismus fasst der Faschismus sowohl den Sozialismus als auch den bürgerlichen Liberalismus im engeren Sinne. Wenn der Faschismus aber sagt, der Liberalismus sei der Feind, so Marcuse, dann meinen die eine Art kulturell-politischen Liberalismus. Also die meinen eben die Idee der individuellen Rechte des Einzelnen vor dem Staat, vor den Zugriffen des Staates. Die meinen die Idee des Glücksanspruchs, die meinen die kulturelle Moderne, also eine Kultur der Reflexion, der kritischen Infragestellung und so weiter. Die haben einen polemisch-politischen Begriff des Bourgeois, wie Karl Schmitt, der faschistische Theoretiker, sich ausdrückt, den Marcuse auch zitiert. Aber was die nie kritisieren, so Marcuse, ist der wirkliche Bourgeois, nämlich den ökonomischen Bourgeois. Und Marcuse sagt jetzt zunächst einmal, diese faschistischen Bewegungen die sind überhaupt gar nicht antiliberalistisch im ökonomischen Sinne, weil keine von diesen faschistischen Bewegungen will das Privateigentum an Produktionsmitteln. Die zentrale Institution der kapitalistischen Gesellschaft in Frage stellen. Die wollen mal mehr, mal weniger Staatseingriffe, die wollen das Eigentum in völkisch-moralische Verpflichtungen nehmen, aber sie wollen das Privateigentum an Produktionsmitteln und sprich den Kapitalismus nicht aufheben. Insofern, sagt Marcuse, ist das sozusagen eine Art Ablenkungsmanöver, wenn der Faschismus gegen den Liberalismus vorgeht. Zumindest in Bezug auf die ökonomischen Elemente. Er zeigt sogar, dass große Vertreter des zeitgenössischen Liberalismus die faschistischen Bewegungen auch gut geheißen haben als Kampf gegen die sozialistische Revolutionsgefahr. Ein zweites Moment, das ist wesentlich fundamentaler, er entdeckt Gemeinsamkeiten zwischen der Ideologie des Wirtschaftsliberalismus und der faschistischen Ideologie. Und ich nenne hier nur ein zentrales Motiv. Marcuse weist, wie ich finde, zu Recht darauf hin, dass sowohl im Faschismus als auch im Wirtschaftsliberalismus die Idee einer natürlichen Wirtschaftsordnung herrscht. Es gibt eine im Wesen des Menschen fundierte, anthropologisch fundierte, natürliche Ordnung der materiellen Reproduktion und die ist der Markt. Und im Faschismus findet sich das ähnlich. Es findet sich auch hier der Gedanke, es gibt sozusagen Naturgesetze der Gesellschaft, es gibt hier keine von den Menschen veränderbaren grundlegenden Gesetze. Der Mensch ist, wie er ist, und zwar immer so, wie er ist. Ein weiterer Schritt, den man machen könnte mit Marcuse, ist zu sagen, der Sozialdarwinismus, der entsteht im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, ist im Grunde genommen so eine Art um seine Emanzipationsversprechen halbierter Liberalismus. Denn der Sozialdarwinismus feiert die Konkurrenz und den Kampf der Tüchtigsten, der Stärksten, der Angepasstesten, aber er verspricht nicht mehr den Wohlstand für alle, sondern nur noch für die, die sozusagen sich durchsetzen können. Das ist ein zynisch gewordener Liberalismus. Erstaunlicherweise geht Marcuse auf den Sozialdarwinismus in dem Text so gut wie gar nicht ein, obwohl es sehr naheliegend wird. Gut. Also, wie ihr seht, Marcuse versucht hier den Zusammenhang von Kapitalismus, ökonomischem Liberalismus und Faschismus zu zeigen und er erkennt erstaunliche Gemeinsamkeiten, aber er erkennt auch Gegensätze. Man könnte sagen, der Faschismus ist sozusagen ökonomisch mit dem Liberalismus durchaus vereinbar, aber kulturell und politisch steht er im Gegensatz dazu. Später wird Horkheimer in einem seiner Texte dann dieses berühmte Diktum bringen, wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen. Also die Idee, das eine ist sozusagen aus dem anderen hervorgegangen, es ist nicht identisch, aber das ist sozusagen auch, das eine hat Potenziale für das andere. Einen letzten Punkt, den Marcuse erwähnt, den finde ich sehr spannend. Er erwähnt den Begriff des politischen Existenzialismus. Der macht so eine Art Ideologiekritik von Heidegger, Karl Schmitt und anderen Denkern, die dem Faschismus zugearbeitet haben. Und er erkennt hier eine ganz erstaunliche Tendenz. Er sagt nämlich, die bürgerlichen Freiheitsversprechen, die bürgerliche Ideologie, die sagt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Wohlstand für alle, die ist gescheitert, die wird sozusagen zur zynischen Affirmation von Konkurrenz- und Ellbogengesellschaft, entweder individuell oder als völkisch-rassische Konkurrenz. Der politische Existenzialismus geht aber eigentlich noch einen Schritt weiter und sagt, wodurch ist eigentlich die heutige Gesellschaft, wodurch sind die politischen Einheiten gerechtfertigt? Antwort, durch ihre bloße Existenz. Und Marcuses Diagnose ist nun zu sagen, das ist der Endpunkt des bürgerlichen Denkens. Ne? Weil hier gibt es keine Legitimation mehr. Hier sagt man einfach, warum ist es denn legitim, dass es existiert? Weil es da ist. Das ist sozusagen der Endpunkt. Ich werde gleich darauf kommen, dass in der dass nach 1945 die kritische Theorie diesen Gedanken weiter fortsetzen wird. Der zweite Punkt, Kulturanalyse. Auch hier hat Marcuse sehr viele Beiträge geliefert, auch Leo Löwenthal, der sich mit Literaturwissenschaft beschäftigt hat. Ich will nur einen Punkt nennen, den zentralen Gedanken. Marcuse hat einen Text geschrieben über den affirmativen Charakter der Kultur. Und das ist so eine Art Parforce-Ritt durch die klassische bürgerliche Hochkultur und ihre Ideologie. So Goethe, Schiller und diese ganzen Denker. Und Marcuse sagt nun, dieses Denken und diese bürgerliche Kultur ist affirmativ. Das heißt, sie bejaht eigentlich irrationale Herrschaft oder überflüssig gewordene Herrschaft, nämlich die kapitalistische Herrschaft. Sie bejaht sie aber in einer ambivalenten Weise, nämlich indem sie utopische Potenziale formuliert, die über die bürgerliche Gesellschaft hinausweisen. Vor allen Dingen der Neuhumanismus von Schiller, die Idee der Bildung für einen jeden Menschen, ja, der Bildung des Menschengeschlechts, der Vereinigung von Trieben und habituellem Verhalten und Moralität in einem schönen Charakter. Diese Idee ist etwas Utopisches, das eigentlich über die bürgerliche Gesellschaft hinausweist, denn in der Konkurrenz können wir keine schönen Charaktere sein. Da müssen wir die anderen wegbeißen, wenn wir durchkommen wollen und überleben wollen. Da können wir nicht solidarisch sein und können wir nicht uns bilden in dem Sinne. Das heißt, das ist ein utopischer Gehalt, ein Versprechen, das über den Kapitalismus hinausweist, aber es hat zugleich die Funktion, Kultur ins Innerliche zu verlegen. Ernst ist das Leben, heiter die Kunst. Ne, auch von Schiller. Also, Kultur ist sozusagen der schöne Charakter, der aber sozusagen nur in seinem inneren Innenleben schön ist und sozusagen dieses Versprechen von Bildung wird sozusagen ins Innere verlegt, aber die äußeren gesellschaftlichen Bedingungen werden dann auch in Ruhe gelassen. Die Kultur hat zwar ein utopisches Freiheitsversprechen, aber das wird eingekapselt in die Innerlichkeit des schönen Charakters und in so eine Art Kompensationsfunktion. Ne? Nach der Arbeit Goethe lesen und sich erfreuen daran, dass wir alle Menschen sind, während man vorher in der Konkurrenz die anderen weggebissen hat. Also, ihr seht, der Begriff der Kultur ist sehr ambivalent. Einerseits utopisch, andererseits in dem Utopischen, das wird so formuliert, dass es vereinbar ist mit Herrschaft, mit Konkurrenz, mit dem Niedermachen der anderen. Das bezieht sich auf die bürgerliche Hochkultur und ihre Ideologie und ich komme gleich im zweiten Teil auf eine Modifikation. Der letzte Punkt, den ich nenne für die frühe Programmatik, das ist im Grunde genommen das Thema jetzt auch dann der Tagung, das ist die analytische Sozialpsychologie und die Theorie des autoritären Charakters. Ich will es auch hier kurz halten, weil ihr davon noch genug hören werdet, vor allen Dingen am Freitag. Die grundlegende Idee von Erich Fromm. Erich Fromm ist der einzige ausgebildete Psychoanalytiker am Institut. Dieser Erich Fromm, der später zu einem Weltbestseller-Autor werden wird. Ja, also Erich Fromm hat so viele Bücher verkauft wie alle anderen Vertreter der kritischen Theorie zusammen und da werden die niemals rankommen. Aber vor allen Dingen dann in den 50er, 60er, 70er Jahren. Erich Fromm ist sozusagen zuständig jetzt für die Formulierung der Theorie, die erklären soll, warum kleben die Menschen denn an dieser Herrschaft, obwohl sie ihren Interessen doch widerspricht. Warum kleben Proletarier an einer kapitalistischen Herrschaft? Warum lassen sich Proletarier, also so die Idee von denen wohlgemerkt, ja, die sozusagen gar keinen materiellen Gewinn haben aus dem Weltkrieg, sich in diesem Massenkrieg jubelnd irgendwie niedermähen für Volk und Vaterland und Kaiser? Die Antwort ist die, dass die gesellschaftlichen Bedingungen des Kapitalismus bestimmte Charakterstrukturen hervorbringen als Anpassungsleistungen des Individuums und seiner Psyche, um diese Verhältnisse lebbar zu halten und überhaupt ertragen zu können. Das heißt, diese analytische Sozialpsychologie von Fromm sagt, die emotionalen und psychischen Elemente der Menschen passen sich den jeweiligen gesellschaftlichen Zwängen an, reagieren aber auch in gewisser Hinsicht auf diese Zwänge. Und die grundlegende Idee ist nun die, es soll sich hier um eine analytische Sozialpsychologie handeln. Diese Sozialpsychologie soll erklären, warum Menschen Dinge tun, die eigentlich irrational sind. Und welche Theorie macht das auf individueller Ebene zunächst einmal? Das ist zu der Zeit nur die Psychoanalyse. Deswegen bezieht sich die kritische Theorie auch nicht auf andere psychologische Theorien. Der Behaviorismus hat gar keinen Begriff des Innenlebens zu dieser Zeit, sondern auf die Psychoanalyse. Und die Psychoanalyse ist eine Theorie, die irrationales Verhalten einzelner Menschen rational erklären will. Eine rationale Theorie irrationalen Verhaltens. Nämlich zum Beispiel individueller Neurosen. Warum muss ein Mensch, bevor er schlafen geht, 360 Mal den Wecker umdrehen? Das ist ganz offensichtlich irrational und dieser Mensch leidet auch darunter. Freud sagt nun, ja, das hat trotzdem eine Funktion in seinem psychischen Haushalt. Und wir müssen erklären aus der Lebensgeschichte dieses Individuums, warum er dazu kommt, diese irrationale Verhaltensweise hervorzubringen. Die kritische Theorie geht jetzt weiter und sagt, wir müssen das auf Kollektive anwenden. Denn nicht nur Individuen handeln irrational, auch Kollektive handeln irrational. Und vor allen Dingen handelt auch das Proletariat irrational, wenn es sich faschistischen Bewegungen anschließt. So die These. Es bleibt erstmal alles immanent hier. Also die analytische Sozialpsychologie soll erklären, wie bestimmte Lebensbedingungen, die großen Gruppen von Menschen, vielleicht zu einer ganzen Gesellschaft gemeinsam ist, die psychische Struktur dieser Menschen prägt. Fromm nennt das dann später den Gesellschaftscharakter. Der Gesellschaftscharakter ist das, was uns allen gemeinsam ist, weil wir unter ähnlichen gesellschaftlichen Bedingungen leben. Es bleibt immer sehr ambivalent in der kritischen Theorie, ob es hier nicht klassenspezifische psychische Strukturen gibt, also wie Bourdieu so ein Klassenhabitus zum Beispiel analysiert, oder ob das sozusagen alle Menschen in der modernen bürgerlichen Gesellschaft gleichermaßen trifft. Das schwankt sozusagen, würde aber jetzt hier vielleicht in der Diskussion mehr. Der Gesellschaftscharakter ist die gesellschaftlich geprägte Triebstruktur der Menschen. Wenn man so will, die Bedürfnisse der Menschen passen sich den gesellschaftlichen Zwängen und Strukturen an und lassen das, was man tun muss und wozu man gezwungen ist, als etwas erleben, das Spaß macht. Das Wollen des Gesollten. Das kann viele Dimensionen annehmen. Das kann die Dimension annehmen, dass man sich mit harter Arbeit und knechtender Arbeit, die einen kaputt macht, identifiziert und dass, wenn man irgendwie in Rente geht oder der letzte Pützu macht, heulend davor steht, obwohl man eigentlich schon völlig kaputt ist durch die Arbeit. Das kann auch ganz andere Dimensionen annehmen, zum Beispiel die Dimension, die Fromm den Marketingcharakter nennt. Das heißt, ein Selbstverhältnis des Menschen, das sich auf die eigenen Potenziale nur insofern bezieht, als dass sie für den Markterfolg brauchbar sind. Adorno nennt das später Selbsterhaltung ohne Selbst. Also um auf dem Markt erfolgreich zu sein, muss ich mich selbst modellieren, meine Bedürfnisse anpassen, muss ich das, was verkaufbar ist, sozusagen prägen, auch wenn ich vielleicht was anderes mal machen wollte. Und ich werde sozusagen, wenn ich Marketingcharakter bin, jemand, der nur auf die äußeren Bedingungen reagiert, eine Art Mensch ohne Eigenschaften. Das ist eine mögliche Form der Charakterstruktur. Die interessanteste zu dieser Zeit und auch durchaus heute, wie ich finde, ist der Begriff des autoritären Charakters. Auch hier nur zwei, drei Thesen. Der autoritäre Charakter ist ist Resultat eines irrationalen Fluchtversuchs der Menschen aus gesellschaftlich produzierter Ohnmacht. Denn Fromm sagt, die Menschen leben in der kapitalistischen Gesellschaft zwar als Individuen, die auf dem Markt individuell Verantwortung tragen und für ihr Leben selbst die Verantwortung tragen, für den Erfolg des Verkaufs der Arbeitskraft, der erfolgreichen Akkumulation des Kapitals. Das heißt, ich bin individuell verantwortlich für mein Leben, im Gegensatz zum Feudalismus, wo ich ständig eingebunden bin. Aber diese individuelle Verantwortung korrespondiert mit einer Nicht-Kontrolle meiner Lebensbedingungen. Denn die Lebensbedingungen sind anarchisch, sind Krisenphänomenen, sind der Konkurrenz, die ich nicht überblicke, die ich nicht beeinflussen kann, unterworfen. Also Freiheit ohne Existenzsicherheit individuelle Verantwortung ohne Kontrolle der gesellschaftlichen Existenzbedingungen. Dieser Widerspruch führt zu einer bestimmten psychischen Reaktionsform bei den Menschen, muss nicht, aber es ist so eine Art Sog. Es ist sozusagen etwas, was uns alle durchaus betrifft. Diese psychische Reaktionsform könnte ja sein, zu sagen, na gut, dann versuche ich doch die gesellschaftlichen Bedingungen zu reformieren, damit die nicht mehr so anarchisch, nicht mehr so krisenhaft und unkontrollierbar sind. Aber das würde bedeuten, dass man gleichzeitig enorme Risiken eingeht, dass man sozusagen individuelle Verantwortung ja bis ins Extrem steigern muss, bis zum Extrem, dass man Karriere und Leben verlieren kann. Die Alternative ist, einen Ausweg zu suchen, eine Kompensation für die eigentlich rationale Handlung, nämlich die gesellschaftlichen Bedingungen zu reformieren, zu revolutionieren, vernünftig einzurichten und kollektiv solidarisch zu kontrollieren. Diese Kompensation ist, dass ich mich eigentlich diesen Bedingungen umso mehr unterwerfe und anpasse. In der Psychoanalyse gibt es diesen Gedanken der Identifikation mit dem Aggressor. Das ist sozusagen die Situation einer Person in einer Situation totaler Ohnmacht, wenn es keinen Ausweg gibt, dann fängt die Person an, den, der sie bedroht, zu imitieren und sich mit dieser Person zu identifizieren, damit man ertragen kann, diese Situation der absoluten Ohnmacht. Und genau dieses Motiv, übrigens wunderbar findet man das in den Schriften von Ernst Jünger, dem faschistischen Theoretiker, in Reinstform, ich habe es selten so gelesen, in den Stahlgewittern müssen wir zu Stahlnaturen werden, sagt Jünger, damit wir das überhaupt aushalten. Der Mensch muss zur Stahlnatur werden, wenn er ohnmächtig den Stahlgewittern des Ersten Weltkriegs ausgeliefert ist. Also, was ist jetzt die Grundthese? Der autoritäre Charakter ist ein irrationaler Fluchtversuch, weil die Bedingungen, vor denen er flieht, werden ja durch diesen Versuch nicht verändert, denn die kapitalistische Gesellschaft wird nicht verändert, rational, sondern man identifiziert sich damit und vor allem identifiziert man sich mit einer Autorität, die bestimmte Eigenschaften vorweist, wie Fromm sagt, nämlich Größe, Macht und Teilhabe an dieser Macht, Stärke. Das heißt, die Autorität ist nicht jede beliebige, das ist so ein Fehlschluss, den man bei Hannah Arendt findet beispielsweise, sondern es ist eine bestimmte Autorität, die muss mächtig erscheinen, dass sie mein Leben, mein sozusagen wie ein Korken hin und her geworfen werden auf der Oberfläche der Konkurrenz, in irgendeiner Form in den Griff kriegt. Sie muss unverlierbare Teilhabe versprechen, während ich als Konkurrenzindividuum auf dem Markt immer als prekäre Existenz existiere. Ob ich Manager bin oder ob ich jemand bin, der irgendwie nur für ein paar Euro arbeitet. Umgekehrt, gerade bei den Managern gibt es nämlich diesen Punkt, dieses sozusagen verantwortlich machen für den Erfolg, 360 Grad Total Quality Management heute, ja, und sozusagen immer besser werden als vorher und immer besser werden als die anderen, das unternehmerische Selbst, wie Bröckling das nennt. Gleichzeitig muss man aber diesem Anspruch kann man nie genügen, weil es kann ja nicht jeder immer besser sein als der andere. Und das bedeutet, dass man sozusagen an diesen Ansprüchen verzweifeln kann. Resultat ist die Flucht in eine Autorität, die mir verspricht, du gehörst dazu. Und zwar von Natur aus. Und da bieten sich Autoritäten an, wie oder imaginäre Entitäten, die in Bewegungen und Institutionen sich materialisieren, wie die Nation, du bist von Geburt an Deutscher, oder die Rasse beispielsweise. Das heißt, dieses Votieren für rassistische Ideologien zum Beispiel ist bei Fromm keineswegs aus der intellektuellen Überzeugung dieser rassistischen Theorien zu erklären, die nebenbei gesagt totaler Mumpitz sind alle natürlich, sondern ist daraus zu erklären, dass die Menschen ein Bedürfnis nach dieser absoluten Sicherheit, Identität und nach Teilhabe an Macht haben, auch wenn die imaginär sein sollte. Dieser Fluchtversuch bedeutet aber zugleich, so Fromm, dass wenn ich in diese Macht fliehe, ich sage also, ich bin Deutscher, Deutschland ist das Höchste für mich, ja, für den konservativen Menschen ist die Nation der Mittelpunkt seiner Welt, sagt Arthur Möller-Vandenbroek, dann ist alles, was ich bin, bestimmt durch die Teilhabe an der Nation. Das heißt, die Nation kann ich auch nicht kritisieren, weil sonst werde ich haltlos und bodenlos. Das heißt auch, dass die inneren Widersprüche, die inneren Konflikte, die inneren Probleme der Nation irgendwie bearbeitet werden müssen, weil die bestehen ja weiter. Es gibt immer noch Krisen, es gibt immer noch Konflikte. Es ist eben gerade nicht die Harmonie, die ist unerreichbar in dieser Gesellschaft, die der Nationalismus verspricht. Wie verarbeitet der autoritäre Charakter das? Indem er projektiv einen anderen produziert, der dafür steht, als Person für die Ursache der Konflikte. Also gerade im Antisemitismus die Juden als das zersetzende Element schlechthin. Die Juden zersetzen alle Gemeinschaften, alle Völker. Die sind sozusagen die Personifikation von Konflikt, Disharmonie und dem Nicht-Erreichen-Können der nationalen oder rassischen Einheit. Erstaunlicherweise ist der Antisemitismus in der gesamten Theorie von Erich Fromm so gut wie gar nicht vorhanden als Thema, immer nur mal als Randphänomen, obwohl seine Theorie des autoritären Charakters gute Grundlagen geliefert hat, um wenigstens elementare Mechanismen antisemitischen Denkens und Fühlens und Handelns zu analysieren. Gut, also erstmal dazu, und ich werde jetzt den zweiten Teil kurz halten, ich merke, dass das schon ein bisschen zu lang wird. Also auf verschiedenen Ebenen wird versucht, auf der kulturellen Ebene, auf der sozialpsychologischen Ebene, wird versucht zu erklären, wie die Menschen sich in diese Bewegung hineinarbeiten und diese Haltung entwickeln. Die Entwicklung nach, also um die 40er Jahre, Anfang der 40er, Mitte der 40er Jahre im Institut für Sozialforschung hat jetzt allerdings zu einer Zerstreuung der Positionen und auch der Person geführt. Das habe ich ja gerade schon genannt. Das Institut emigriert schon 1933, zunächst also innereuropäisch und dann in die USA. Und das Institut ist zwar da immer noch tätig und macht auch empirische Untersuchungen. Hier sind vor allen Dingen die Studies in Prejudice zu nennen. Irgendwo war das Buch, die Studien zum autoritären Charakter sind zum Beispiel ein Teil der Studies in Prejudice, Anfang, Mitte der 40er Jahre. Und ein anderer wichtiger Beitrag sind zum Beispiel die falschen Propheten von Leo Löwenthal, eine wunderbare Analyse von faschistischen oder, wie man heute sagen würde, auch rechtspopulistischen Agitatoren in den USA. Und wenn ihr das mal lest, ich finde, das ist sozusagen 1:1 übertragbar oft auf die heutigen rechtspopulistischen Redner. Also sie machen empirische Analysen. Sie verfolgen immer noch dieses Projekt einer interdisziplinären Sozialforschung, die eben auch empirisch forschen soll, die auch sozusagen empirisch diesen autoritären Charakter erforschen soll. Inzwischen sind über 2000 empirische Studien zum autoritären Charakter erschienen, weltweit, die sich irgendwie an dieser Theorie des autoritären Charakters orientieren. Jetzt gerade die von Oliver Decker ist auch gerade erschienen wieder. Also das ist sozusagen, da gibt es auch Nachfolger. Aber es gibt innerhalb der kritischen Theorie jetzt einen theoretischen Wandel. Und den möchte ich jetzt in drei Punkten kurz nennen. Nämlich der erste Punkt, ein Wandel von der Kapitalismuskritik hin zur Kulturkritik. Der zweite Punkt, ein immer bedeutsamer werden des Begriffs des Antisemitismus und der Anspruch, eine Philosophie oder Theorie nach Auschwitz zu formulieren. Denn natürlich nach 1945 kommt nicht nur Autoritarismus und Faschismus, sondern es kommt das Verbrechen an den europäischen Juden hinzu, die Vernichtung von 6 Millionen Juden. Ein Phänomen, das noch wesentlich irrationaler ist als traditionell faschistische oder autoritäre Bewegung. Also eine neue Herausforderung für das Verstehen oder Verstehen wollen dieser Tendenzen. Und eine dritte Tendenz ist die einer Neubestimmung des Ideologiebegriffs und des Kulturbegriffs. Zunächst mal zur Dialektik der Aufklärung. Dieses Buch, 44, 47 erschienen, also in zwei Auflagen. Dieses Buch ist ein Gemeinschaftswerk von Max Horkheimer und Theodor Adorno. Adorno spielt, wie ich schon sagte, ab Anfang der 40er Jahre eine immer größere Rolle und man kann sagen, dass er dann zu dem wichtigsten Theoretiker der Frankfurter Schule wird, zumindest sozusagen erst einmal in diesem Spektrum dann, dass auch dann nach Deutschland zurückkehrt, weil Horkheimer, Adorno kehren nach Deutschland zurück, während Fromm in den USA bleibt. Da ist sozusagen schon 37 von Adorno und anderen rausgemobbt worden, wie ich finde, sehr zu Unrecht aus dem Institut, und ist dann als Analytiker tätig, geht auch nach Mexiko. Und Marcuse bleibt auch in den USA und wird dort zu einem der wichtigsten Theoretiker der amerikanischen Studentenbewegung. Gut, also die Dialektik der Aufklärung. Dieses Buch ist ein sehr schwieriges Buch, in einem, wie ich finde, geradezu verkünderhaften Stil geschrieben, wo man den Sinn der einzelnen Sätze oft schwer erschließen kann, wenn man nicht schon ein unglaubliches Hintergrundwissen hat, oder wenn man, ja, also das ist sozusagen sehr schwer zu verstehen. Aber der zentrale Punkt dieses Buches ist nun der zu sagen, wir haben bisher geglaubt, dass klassisch-marxistisch die Entwicklung der Produktivkräfte, der technischen Bedingungen, der Produktivität im Arbeitsprozess und so weiter, die emanzipatorische Basis für die Befreiung der Menschheit ist. Die Idee von Marx. Die Arbeitszeit kann so reduziert werden, dass freie Entfaltung der Menschen für alle möglich ist. Aber die technische Entwicklung und die Aufklärung und die Rationalität, die dahinter steckt, hat nicht zur Emanzipation geführt, sondern die vollends aufgeklärte Welt erstrahlt im Zeichen triumphalen Unheils, wie es heißt am Anfang. Das heißt, die technische Rationalität ist etwas, was nicht mehr nur als emanzipatorisches Potenzial gedeutet wird, sondern als Problem wahrgenommen wird. Das heißt, die Kritik wird jetzt tiefer gelegt vom Kapitalismus in die Technik und in die Vernunft selber. Das heißt, es ist eine Bewegung von der Kapitalismuskritik zur Vernunftkritik, wenn man so will. Das hat, wie ich finde, enorm problematische Elemente in diesem Buch. Ein Buch, das voller Widersprüche ist, wo man die Position A auf der einen Seite findet und wenige Sätze später die Position Non-A, und man erzähle mir nicht, dass das Dialektik ist. Das Problem ist, hier haben wir es sozusagen mit einem tastenden, mit einem neuen experimentellen Denken zu tun. Und hier gibt es zwei Tendenzen. Es gibt die eine Tendenz zu sagen, wir kritisieren eine sich selbst nicht reflektierende Vernunft, die bloß die Vernunft des sich durchsetzenden einzelnen Individuums ist. Ich benutze Rationalität, um erfolgreich zu sein im Kampf gegen die anderen und im Kampf gegen die Natur und im Kampf gegen meine innere Natur. Denn ich muss meine innere Natur, meine Triebe, disziplinieren, um überhaupt überleben zu können in der äußeren Natur und in der Konkurrenz der modernen Gesellschaft. Das ist ein Moment, das ich sehr rational finde, diesen Gedanken. Also Herrschaft über äußere Natur bedeutet Herrschaft über innere Natur, bedeutet eine Unterdrückung der inneren Natur. Das ist ein Gedanke, der bei Sigmund Freud ja schon zu finden ist. Wir müssen, das Realitätsprinzip siegt über das Lustprinzip. Das heißt, das Lustprinzip muss sich modifizieren, damit die Menschen überhaupt überleben können. Das heißt, in diesem Buch ist nicht mehr Karl Marx der wesentliche Theoretiker, sondern Sigmund Freud ist der wesentliche Theoretiker mit einigen anderen zusammen, wie Max Weber, wie Nietzsche, die auch immer noch eine immer stärkere Rolle spielen. Das bedeutet aber auch, und das führt zu sehr problematischen Äußerungen, wann beginnt die bürgerliche Gesellschaft, wann beginnt das Verhängnis, das in Auschwitz endet? Es beginnt mit der Menschwerdung überhaupt. Denn was passiert, wenn der Mensch Mensch wird? Er distanziert sich von der Natur. Er muss, um die Natur zu bearbeiten, seine innere Natur beherrschen und unterdrücken. Diese Art von Rationalität, die sozusagen der äußeren und der inneren Natur Schaden antut, die soll sozusagen jetzt in einigen Formulierungen, die sehr teleologisch klingen, sozusagen das Verhängnis anstoßen, das dann in der modernen bürgerlichen Gesellschaft und letztlich in den großen Massenverbrechen des 20. Jahrhunderts mündet. Die Frage ist allerdings, ja, wie soll das jetzt heißen, dass die Menschen zurück zur Natur gehen sollen und irgendwie Amöben werden sollen oder Affen oder sonst was? Das wollen Horkheimer, Adorno natürlich nicht. Aber was ein Theoretiker will und immer wieder beteuert und was ein Theoretiker in seiner Theorie tut, sind zweierlei Paar Schuhe, das sage ich immer in der Auseinandersetzung mit den Fans dieses Buches. Es gibt hier bis in den Wortlaut hinein Übereinstimmung mit der konservativen Kulturkritik der 20er und 30er Jahre und auch mit Martin Heidegger. Denn bei denen ist auch das große Verhängnis die kalte, berechnende Vernunft, das objektivierende Denken überhaupt, hinter das zurückgegangen werden soll, damit die Menschheit befreit wird von diesem Verhängnis. In Irrationalität, in irrationale Ahnungen, Gefühle, Verbindung, emotionale Verbindung mit Natur, mit Gemeinschaft, mit Volk, mit Vergangenheit und so weiter. Das ist nicht die Intention von Horkheim Adorno, das ist auch nicht so ausgeführt, aber es gibt Formulierungen, die sozusagen die berechnende Vernunft schlechthin so problematisch darstellen, dass man sich fragt, ja, das ist sozusagen schon ein Verhängnis selbst. Indem das Subjekt die Natur beherrscht, ist alles schon verloren. Und dann, wenn da alles verloren wäre, dann müssten wir tatsächlich wieder zurück ins Meer. Ich spitze zu, ja. Einige Leute werden das jetzt sozusagen an die Decke gehen. Ich versuche es zuzuspitzen. Hier gibt es aber, also nur um es festzuhalten, es gibt eine Tendenz von einer Kritik einer konkreten historischen gesellschaftlichen Entwicklung über durchaus rationale Motive dessen, was der Mensch sich antun muss, wenn er mit der Natur umgeht, hin zu einer fatalistischen Zivilisationskritik sogar zu kommen. Und wenn in der Zivilisation als solcher Auschwitz angelegt ist, naja gut. Diese Tendenz ist eine Tendenz, die vor allen Dingen in der postmodernen Rezeption der Dialektik der Aufklärung zu finden ist, denn das postmoderne Denken ist ein Denken, das ein abstraktionskritisches Denken ist. Abstraktionen sind Verhängnis. Abstraktionen tun den Dingen, den Menschen, den Sachen, dem Individuellen Gewalt an. Und genau dieses Motiv, das Abstraktion dem Individuellen Gewalt antut, dieses Motiv findet sich bei Horkheim Adorno und auch noch im Spätwerk von Adorno in der negativen Dialektik, in der Kritik des sogenannten identifizierenden Denkens. Adorno kritisiert hier mit dem Begriff des identifizierenden Denkens, dass der Begriff die Sache niemals erfassen kann, weil die Sache immer mehr ist als der Begriff. Das ist ein rationaler Gedanke. Er vermischt aber in diesem Begriff des identifizierenden Denkens zwei Phänomene, die man feinsäuberlich auseinanderhalten muss. Erstens, dass Denken immer Abstraktion beinhaltet und dass man nur durch Abstraktionen das Konkrete überhaupt benennen kann. Und das andere Problem, der rationale Gehalt der Kritik am identifizierenden Denken, dass man Dinge identifiziert, die nicht gleich sind. Dass man zum Beispiel zwei Sachverhalte, die eben nicht gleich sind, als gleich benennt und damit Stereotype aufbaut und damit sozusagen Dinge verfehlt, die Differenz der Dinge verfehlt. Das identifizierende Denken eins ist nicht kritisierbar. Wenn wir das kritisieren, dann können wir nur noch grunzen. Das identifizierende Denken zwei, die Kritik daran, ist kritisierbar, weil es eine Kritik an falschem Denken ist. Und an falschem Urteil. Und das ist der rationale Gehalt, wie ich denke. Das Problem ist, das wird oft sehr, sehr eng geführt bei Adorno und bei Adorno-Horkheimer, sodass das hier irgendwie, ich mach mal kurz. Sodass es manchmal kaum zu unterscheiden ist. Deswegen die postmoderne Interpretation nicht. Ich empfehle zum Beispiel den Text von Andreas Hetzel aus dem Adorno-Handbuch, wo er über die Dialektik der Aufklärung schreibt. Da habt ihr so eine postmoderne Interpretation der Dialektik der Aufklärung. Gut, das ist eine Tendenz, die problematisch ist. Diese Tendenz führt dazu, in 10 Minuten bin ich fertig, diese Tendenz führt dazu, dass eine weitere mitgeschleppt wird, die wird allerdings mitgeschleppt aus den 30er Jahren schon, nämlich die Idee, Faschismus bedeutet Aufhebung vermittelter Herrschaft in unvermittelte Herrschaft. Das ist eine richtige Erkenntnis. Das heißt, Faschismus will die direkte persönliche Abhängigkeit von Menschen an die Stelle rechtlicher, bürokratischer Vermittlung stellen. Führer, charismatische Verhältnisse statt rationale, rechtliche Verhältnisse. Aber auf der anderen Seite wird diese Diagnose des Faschismus manchmal so weit gefasst, dass es eine allgemeine Tendenz im Spätkapitalismus gäbe, vermittelte Herrschaft, also rechtlich über den Tausch, über den Markt, über die Rechtsform vermittelte Herrschaft, wie Marx sie analysiert hat, wo das Individuum noch sozusagen noch halbwegs einen Schutz hat, nämlich den Schutz des Rechts, aufzulösen in direkte persönliche Herrschaft, in Bandenherrschaft, die sogenannten Rackets, oder in direkte faschistische Führerstruktur. Das als allgemeine Tendenz zu bezeichnen, halte ich, ist natürlich ein großes Problem, weil gerade der Liberalismus im politischen und ökonomischen Sinne nach 45 wieder fröhliche Urstände feiert. Das heißt, hier werden zeitgebundene und an Faschismus gebundene Phänomene mit allgemeinen Zeittendenzen identifiziert manchmal. Und das führt dann zu absurden Widersprüchen in Texten von Adorno, wo er plötzlich auf Seite 1 sagt, der Markt ist ersetzt worden durch die rationale Kalkulation der Monopole. Es gibt überhaupt gar kein Wertgesetz und keine Konkurrenz mehr. Und 2 Seiten später sagt er, der Wert ist sozusagen der ökonomische Wert, die marktvermittelte Form des Verhältnisses von Privateigentümern ist das Band der modernen Gesellschaft. Auch das ist wieder keine Dialektik, sondern ein handfester Widerspruch. Immerhin ein Widerspruch. Das führt, und das ist der letzte Punkt, auf den ich eingehen will, ich könnte auch noch was zur Antisemitismuskritik sagen, das mache ich vielleicht besser in der Diskussion. Das führt dann als drittes zu einem Begriff von Ideologie und Kulturindustrie. Wenn ihr euch erinnert, Marcuse hat in dem Text auf der affirmative Charakter der Kultur die bürgerliche Hochkultur und ihre Ideologie analysiert. Nämlich das utopische Freiheitsversprechen von Bildung, vom schönen Charakter, von der Harmonie und so weiter des Individuums. Und hat gesagt, ja, das wird aber nur als Innerliches gedeutet und deswegen ist es kompatibel mit Herrschaft. Adorno sagt nun, das ist sozusagen eine ganz veraltete Form von Kultur, denn die neue Kultur, die sogenannte Kulturindustrie, die ist etwas anderes. Kulturindustrie heißt nämlich nicht mehr, dass Goethe ein Buch schreibt und das Buch auf einem Markt verkauft wird. Das ist nicht ein kulturindustrielles Produkt, sondern dass ein Goethe-Buch für den Markt geschrieben wird. Oder ein Buch von irgendjemandem für den Markt geschrieben wird. Das heißt, das Buch wird geschrieben, damit man es gut und viel verkaufen kann. Das heißt, kulturindustrielle Produkte sind nicht zufällig oder irgendwie nachträglich marktförmig gewordene hochkulturelle Produkte, sondern sind Produkte, die nur produziert werden, um verkauft zu werden. Das ist der zentrale Punkt. Und das ist die These von Horkheimer Adorno, ist nicht Massenkultur, weil das klingt noch so, als ob das aus den Massen selber hervorginge. Die wollen das doch, das ist so Volkskultur, ne? Oder das Einfache der Massen und so. Ne? So wie Hannah Arendt sagt, ne? Wenn die Leute zu viel Zeit haben und nicht mehr arbeiten müssen, dann vergreifen die Massen sich an der Hochkultur und verschandeln die ganze Hochkultur. Ne? Das ist die These von Hannah Arendt in Kultur und Freiheit. Kultur und Politik heißt der Aufsatz. Adorno und Horkheimer sagen, nein, das ist nicht so, sondern diese Massenkultur ist keine Kultur, die von den Massen selber kommt und dann die Kultur verschandelt, sondern die von den kapitalistischen Produzenten kommt und eine bestimmte Form der Kultur erzeugt, die es vorher gar nicht gab. Und das bedeutet, dass kulturelle Produkte für Verwertungszwecke vorab modelliert werden. Das führt, wie Adorno sagt, zur Rationalisierung der Kulturproduktion im Sinne einer Standardisierung, einer Stereotypisierung und inhaltlich einer Verbildlichung, einer Entsprachlichung der Kulturprodukte. Ja, also es wird sozusagen ein Schema F produziert für ein bestimmtes Publikum. Und jetzt stellt sich die Frage, was war zunächst da? Und Adorno sagt, das Bedürfnis der Verwertung, das diese Produkte ergreift, war zuerst da und modelliert die Bedürfnisse der Menschen nun marktgerecht um. Denn Kulturindustrie heißt, dass die Produkte des Massenkonsums im 20. Jahrhundert selber Kapitalform annehmen. Das war im 19. Jahrhundert noch nicht der Fall. Also die Kulturindustrieanalyse sagt, die Kultur selbst ist nun eine, die nur noch dazu da ist, um verkauft zu werden und entsprechende Inhalte und entsprechende Formen nimmt die Kultur an. Zum Beispiel die Personalisierung. Es geht nicht mehr um die Analyse von irgendwelchen oder um das um das bildliche Darstellen oder konkrete Darstellen großer, komplexer Zusammenhänge, sondern es geht um böse Personen, was man auch in der Medienberichterstattung über Politik sehen kann zum Beispiel. Es geht um Stereotypien. Man kann schon innerhalb von wenigen Sekunden oder Millisekunden erkennen, wer ist der Böse, wer ist der Gute. Wenn man das nicht erkennen kann, sind die Leute verunsichert und der Film wird umgedreht, er wird neu gedreht. Es muss ein Happy End geben und so weiter und so fort. Und dann gibt es subkulturelle Genres, die sagen so, nein, da machen wir nicht mit. Und die werden dann selber wieder standardisiert für dieses subkulturelle Bedürfnis und so weiter. Es gibt kein Außen. Das heißt, die ganze Wahrnehmung der menschlichen Welt wird durch die kulturellen Produkte gefiltert, sozusagen. Das ist so eine Art Schema, nachdem wir die Welt wahrnehmen. Das ist natürlich eine Reaktion auf die, vor allen Dingen in den USA, wo Sie sich ja befinden in den 40er Jahren, auf die Entstehung von Massenmedien, auf die Entstehung von Kino, Fernsehen, Radio und anderen. Das heißt, hier haben wir gar nicht mehr eine utopische, so die These von Adorno, utopische Hochkultur, die irgendwelche überschießenden Gehalte verspricht, sondern wir haben sozusagen nur das banale Bestehende, das standardisiert an die Leute gebracht wird. Ich halte das für ein bisschen problematisch, weil ich denke, auch die kulturindustriellen Produkte versprechen durchaus immer wieder was. Und sei es die Vorort, der Film, was weiß ich, der Vorortfilm, wo dann geheiratet wird am Ende, ne, das kleine individuelle Glück. Es gibt doch immer wieder Versprechen doch auch in diesen Filmen. Aber Adornos These ist erstmal, das ist eine pure Verdopplung dessen, was ohnehin ist. Sehr schön analysiert Adorno das in dem Text Aberglauben aus zweiter Hand, wo er die Horoskopzeile der Los Angeles Times analysiert in den 50er Jahren. Und diese Analyse finde ich immer sehr schön, weil wenn man sich anguckt, wie heute Horoskope aussehen, es gibt fast keine Differenzen. Außer die Hygienevorschriften für die Frauen und Hygienetipps für die Frauen in den 50er Jahren, die gibt es heute nicht mehr so sehr. Und diese Horoskope, sagt Adorno, sind im Grunde genommen die Einübung in den Konformismus. Und er analysiert die wirklich sehr schön, macht eine sehr schöne kulturkritische Analyse dieser Horoskope, um zu zeigen, naja, das ist Kulturindustrie, die Menschen in das, was ist, einübt. Ne? Also den Chef muss man irgendwie sanft stimmen, man muss irgendwie, um erfolgreich zu sein, mal den Chef einladen und seine Frau, man muss sich so und so verhalten, um erfolgreich zu sein und so weiter und so fort. Und dann wird dieser Erfolg auch noch von den Sternen abhängig gemacht. Das heißt, es wird nochmal die Ohnmacht der Menschen nochmal in den Himmel verlegt, die ohnehin schon auf der Erde existiert. Gut, so viel erstmal dieser kleine Parforce-Ritt, ja, also diese zwei historischen Tendenzen. Ich könnte noch viele andere Dinge sagen. Es wäre vor allen Dingen auch noch ein interessantes Thema, sich anzugucken, wie die Studentenbewegung in den USA und vor allen Dingen in Deutschland dann die kritische Theorie entdeckt. Zunächst einmal die frühe kritische Theorie und welche Rolle die kritische Theorie dann in dieser politisch-kulturellen Liberalisierung der bundesrepublikanischen Gesellschaft spielt. Aber das kann man vielleicht alles in der Diskussion machen. Vielen Dank.